Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Mein heutiger Gast ist Anne Heinze. Anne ist führende Expertin für Hochbegabung, Hochsensibilität und Hochsensitivität in Deutschland. Mehr als 1200 Menschen hat sie durch Coaching, Mentoring und in Seminaren zur Realisierung ihres vollen Potenzials begleitet. Ihre Ausbildung zum psychosozialen Coach für Hochbegabte und Hochsensible ermöglicht es vielen Menschen, direkt in ihrem Umfeld kompetente Ansprechpartner zu finden. Als Therapeutin, Coach und Beraterin begleitet und fördert Anne seit 1988 Menschen, die ihr Potenzial voll Freude leben und endlich so werden möchten, wie sie gemeint sind. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Hoch-X-Akademie, ehemals Open Mind Academy. Anne begreift Hochsensibilität und Hochsensitivität als Ausdrucksformen von Hochbegabung. Für sie sind all diese Besonderen, diese Menschen einfach nur außergewöhnlich normal, so der Titel ihres ersten Buches. Na, ich bin gespannt. Herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen, Siranus. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Wie immer die erste... Entschuldigung.
Ja, bitte.
Wie das so ist mit Texten, die im Internet ja nie vergehen, gibt es auch falsche Bezeichnungen. Also psychosozialer Coach, die Ausbildung mache ich seit, glaube ich, 10 Jahren nicht mehr, sondern jetzt gibt es die Ausbildung zum Hoch-X-Coach, also spezialisiert für eben die Hoch-X-Menschen, die hochsensibel sind, hochsensitiv, hochbegabt, vielbegabt. Psychosozial hat sich immer so angehört wie, da ist ein Defizit. Da muss was verbessert werden, da muss was geheilt werden. Und genau das ist falsch. Deswegen habe ich diesen Begriff schon vor einer Weile begraben.
Okay, gut. Also Hoch-X-Coaching-Ausbildung reden wir nachher sowieso nochmal drüber. Nichtsdestotrotz, wie immer, die Eingangsfrage. Würdest du dich als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Nö, würde ich nicht. Würde ich nicht, weil an mir ist nichts neu. An mir ist es eher schon etwas alt. Und ich weiß weder, was New Women noch New Era, also neue Zeit, bedeutet. Weil, guck mal, wenn du so alt bist wie ich, dann weißt du, dass eigentlich alle 10 Jahre heißt es, jetzt fängt die neue Zeit an. The Age of Aquarius. Und dann siehst du nochmal und nochmal und nochmal, aber es ändert sich nichts. Es gibt keine neue Zeit, so wie immer so schön postuliert ist. Wir werden einfach nur älter, reifer, weiser, klarer, haben viel weniger Bedauern über das, was alles nicht geht, sondern konzentrieren uns auf das, was geht. Und da geht eine ganze Menge.
Absolut, da bin ich total bei dir. Ja, für mich geht es einfach darum, dass ich diese neue Ära natürlich nicht einläuten will, weil sie schon längst da ist. Für mich geht es einfach darum, dass heute die Frauen anders unterwegs sind. Natürlich nicht alles, ist ja immer nur ein kleiner Teil und über die reden wir ja auch hier, die einfach anders unterwegs sind. Ich weiß, du machst das schon eine ganze Weile, von daher ist es für dich sicherlich nicht New Woman. Aber ich bin mir sicher, du wirst viele Frauen begeistern und berühren, die genau da eben auch hinkommen wollen, weil sie vielleicht eben noch nicht da sind. Und genau darüber möchte ich eben heute auch mit dir reden. Anne und Hochbegabung bzw. Hochsensibilität oder Hochsensitivität, wie du es ja auch bezeichnest, wie kam es überhaupt dazu?
Da gab es so Initialzündungen, kann ich sagen, die mich auf das Thema gebracht haben. Das eine war, dass ich mich irgendwann, nachdem ich schon lange Coach war, hingesetzt habe und überlegt habe, mit welchen Klienten habe ich die meiste Freude, den größten Spaß und bin richtig dankbar und habe Energie und Kraft, wenn ich eine Sitzung gehabt habe. Und das waren die Schwierigen, die Anstrengenden, die Anspruchsvollen, die Kritischen, die Schnelldenker, die Schnellsprecher häufig, die Tiefwahrnehmenden, die metaperspektivisch auf Themen gucken können, ohne den Faden zu verlieren. Und da habe ich gedacht, was haben die denn für eine Gemeinsamkeit? Und dann wurde mir sehr schnell klar, dass die alle ein bisschen mehr PS in der Birne haben und habe gesagt, so auf die Menschen will ich mich gerne konzentrieren. Das ist genau 20 Jahre her. Zeitgleich bekam eins meiner Kinder, ich habe 5 Kinder, 4 Mädchen, ein Jungen, Depression. ging in eine psychosomatische Klinik. Ich habe die Therapie begleitet. Wir haben ein ganzes Familiengedöns gemacht und Aufstellung und was man so macht, ne? Mama, Papa, Kind und so. Und dann fragte eine der Therapeutin irgendwann mal, sagen Sie mal, wie sieht denn das in Ihrer Familie mit Hochbegabung aus? Ja, dann wurde mir klar, aha, da war mal was. Es ging um die Frage, ob ich früher eingeschult werden sollte mit 5. Es gab auch noch ein Gutachten, hat meine Mutter dann ausgekramt. Und ja, na, ja, es war schon auch bei mir so, nur das war für meine Eltern sowas wie eine Schuhgröße zu bekommen. Ja. Dann hieß es immer, ach, die müssen sich keine Gedanken machen, die macht ihren Weg schon. Aber den halt mit Mäandern und Ecken und Kanten und Schwierigkeiten. Und oh, das hat eine Weile gedauert, bis ich so meinen Pfad gefunden habe. Und dann habe ich festgestellt, es gibt nicht viele Anlaufstellen für diese Menschen, für Erwachsene. Für Kinder gab es sie schon, auch vor 20 Jahren. Hochbegabte Kinder. Hochsensibilität war noch kein Begriff in Deutschland. Das kam erst etwas später auf. Aber in Amerika gab es schon Literatur darüber. Und die habe ich dann aufgesaugt und festgestellt, da ist Handlungsbedarf in der Therapeuten- und Beratungsszene und habe mich deswegen auf diese Menschen fokussiert.
Was heißt das für dich, Hochsensibilität oder Hochsensitivität? Ja, beschreib's einfach mal.
Es gibt 21 Begabungsformen, die ich bereits in meinem allerersten Buch geschildert habe. Das heißt, außergewöhnlich normal, hast du ja erwähnt. Mhm. Und nur die kognitive Hochbegabung, also die sprachliche, die bildlich-räumliche und die logisch-mathematische, die drei Begabungsformen werden in einem IQ-Test gemessen. Es gibt aber noch andere, nämlich die intrapersonelle Intelligenz, also ich weiß, was in mir los ist, meine Selbstwahrnehmung, die interpersonelle Intelligenz, die spürt, ob das jetzt zwischen uns gut läuft oder ob irgendwie komisch ist, ne? Und dann haben wir die soziale Intelligenz und die emotionale Intelligenz. Das sind die Formen der Hochsensibilität und Hochsensitivität.
Ah, okay, alles klar. Mhm. Also geht es nicht darum, dass ich einfach jetzt in der Lage bin, den anderen noch mehr zu spüren, als andere das vielleicht können, sondern es gehört noch viel, viel mehr dazu.
Ja, dieses Spüren, das Wahrnehmen, man könnte es differenzieren. Also die Hochsensibilität ist die stark ausgeprägte Wahrnehmung über die 5 körperlichen Sinne. Nach Aristoteles. Die sind sehr empfindlich mit Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, Spüren auf der Haut, Stoffe, Nahrungsmittel, Allergien sehr recht häufig, Hautthemen. Und die Hochsensitivität ist der 5. oder 6. Sinn. Das Spüren zum Beispiel, ist die Stimmung im Raum gut oder herrscht da dicke Luft, sagt man. Und lügt mich einer an oder ist einer in mich verliebt? Also diese Spüren einfach. Geht es meinem Kind gut? Auch wenn es noch gar nicht reden kann. Wie geht es meinem Hund? Und dieses Wahrnehmen, das sind die hochsensitiven Menschen.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind es eigentlich eine ganze Menge.
Na, wenn das so wäre, wäre unsere Welt besser. Davon bin ich überzeugt. Dann hätten wir echt eine neue Welt. Denn ungefähr 10% aller Menschen gehören dazu. Die Welt ist aber von Normalbegabten und Normalsensiblen für Normalbegabte und Normalsensible gemacht. Die Vielfühler, die Vielwahrnehmer, die Vielbegabten, die hochbegabten Menschen, ist eben dafür ist die Welt nicht gemacht. Die ticken anders, die nehmen anders wahr, die reagieren anders, die rezeptieren anders. Und das deswegen ist es leider nicht so, dass die Welt für sie unbedingt geeignet ist.
Da bin ich total bei dir. Man sieht es ja mit ADHS oder Ähnlichem, was als Krankheit tätowiert wird, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber lass uns nochmal darauf zurückkommen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass diese Zahl von 10% eigentlich viel, viel höher sind, weil letztendlich haben die Zugänge dazu, ich vermute, hat so gut wie jeder, nur ausgebildet, ja, wird es halt so gut wie gar nicht. Und natürlich veräppt es dann ja auch mit der Zeit, oder?
Naja, Günther Hüther hat mal ein Buch geschrieben, das hieß, jedes Kind ist hochbegabt. Und ich glaubte das auch. Ich glaubte auch, dass alle sensibel auf die Welt kommen. Und dann wurde ich Oma. Und als Oma ging ich mit meinem Enkelbaby ins Babyschwimmen. Hab dann, ne, das war so, einmal die Woche ging mal Babyschwimmen. 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate. Und dann sah ich gleichaltrige Babys, die noch ganz wenig konditioniert sind. Die sind genetisch geprägt, ja, aber ganz wenig konditioniert. Und habe Unterschiede gesehen, wo ich gedacht habe, nein, nicht jedes Kind ist hochbegabt und nicht jedes Kind ist hochsensibel. Und wenn du dich in der Umgebung umschaust, das wäre sehr schön, ne, durch die Presse geistert immer die Zahl, 20-25% aller Menschen wären hochsensibel. Wenn dich mal umschaust, dann weißt du, es ist nicht ein Viertel der Menschheit. Mach den Fernseher an, dann weißt du, es kann nicht stimmen. Geh in ein Popkonzert und die Geräuschkulisse, Fußballstadion, was haben wir noch? Fußgängerzone am Samstag, Einkaufszentrum am Wochenende. No, das ist nicht die Welt für hochsensible Menschen. Es sind definitiv viel weniger. Und das ist bei mir einfach ein empirisches Wahrnehmen. Ich habe ja früher gesehen, welche Klienten waren die, die mir so gut gefallen haben, ne? Im Vergleich zu den anderen. Und es ist leider nicht die Menge. Ich glaube aber, dass es eine Menschengruppe gibt, die vermutlich hochsensibel ist, das aber nicht weiß und sich deswegen im Burnout nennt. Ja, dieses Burnout-Geschehen sieht sehr ähnlich aus wie die angeborene Hochsensibilität. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die ebenfalls erworben Hochsensiblen, die durch Traumatisierung so geworden sind. Das heißt, ihre Reaktionsmuster sehen genauso aus. Also Stressempfindlichkeit, nicht so stark ausgeprägte Resilienz für äußere Reize, Reizüberflutung. Ja.
Okay. Ich glaube, das würde zu weit führen, wenn man da jetzt noch mehr in die Tiefe geht. Wobei ich das sehr spannend finde, weil ich bin da auch bei dir. Wenn ich wirklich mal so rausgucke, denke ich, okay, es sind nicht mal 0,5%. Aber natürlich dürfen wir auch ganz ehrlich sein, dass wir hauptsächlich in unserer eigenen Bubble unterwegs sind und dann natürlich noch mal ganz andere Filter auch haben. Deswegen würde ich mal sagen, sind es schon viel, viel mehr. Aber ich bin da auch bei dir. Ich glaube, viele haben gar keine Ahnung, dass sie so sind. Weil mir begegnen tatsächlich oftmals eben auch Frauen, die je tiefer wir gehen auf die sensible, sprich emotionale Ebene oder wie auch immer, sie auf einmal erkennen, wie stark sie in der Lage sind, diese Sinne auch noch mal mehr auszuprägen, gerade was den sechsten oder siebten Sinn angeht, was du vorhin gesagt hast. Deswegen war so meine Vermutung, dass einfach bei vielen das so sehr veräppt ist, dass sie gar keinen Zugriff mehr darauf haben, weil sie es einfach nicht gewohnt sind.
Das ist sicher der Fall, je nachdem, in welchem, ja, Kontext du lebst und arbeitest. Das ist genauso, wie du sagst, ne, die Bubble. Wir alle, Resonanzprinzip, ziehen Menschen an, die gut zu uns passen. Ja, so, und natürlich, wenn du dich dann umguckst, ich unterscheide zwischen gelösten und ungelösten Hoch-X-Menschen. Die Gelösten, die machen genau das, die haben ihre Bubble. Die suchen sich Arbeit, die zu ihnen passt, die suchen sich Partner, die zu ihnen passen, die suchen sich Freunde, Hobbys, Umgebung, Wohnbedingungen, die zu ihnen passen und richten ihr Leben danach ein. So wie es, nehmen wir mal an, eine Frau ist 1,95 groß und dann weiß sie, sie kauft sich nicht das kleinste Auto zum Einparken. Ja, nein, sie muss ja selbst auch da drin parken. Sie kauft nicht die Klamotten von der Stange und hat wahrscheinlich auch ein anderes Bett. Sie richtet ihr Leben danach ein. Die braucht wahrscheinlich nicht so häufig einen Hocker, um ins oberste Regal zu kommen. Sie richtet ihr Leben danach ein und sie ist vielleicht eine gute Volleyballspielerin und Basketballspielerin. Und so richtest du dein Leben danach ein, wenn du gelöst hoch X bist. Als Ungelöster haderst du damit. Da wärst du gern normal. Ne? Gaußsche Normalverteilung, Kurve der Intelligenzform. Da gibt es die Unsensiblen, die Unbegabten, die Untalentierten und die Hochbegabten, Hochsensiblen, Hochtalentierten. Und wenn du noch haderst damit, dann wärst du so gern wie alle anderen. Du würdest so gerne Anerkennung bekommen. Du würdest gerne so normal wie möglich sein. Das machen gerne machen können, was alle anderen auch gerne machen. Und wenn du an den Punkt kommst zu erkennen, dass du dich damit verbiegen musst und nicht mehr authentisch sein kannst und zu viel Stress hast, dann kommst du irgendwann mal auf die Idee zu suchen, warum bin ich denn so? Und was kann ich dafür tun, damit ich mich besser in mich hineinpasse?
Ja, spannend. Und jetzt will ich direkt mal gleich die Frage an dich, liebe Zuhörerin, oder auch Zuschauerinnen, weil ich erfahren habe, dass du es gerne auch auf YouTube veröffentlichen möchtest. Wenn du dir das jetzt alles anhörst, wo siehst du dich da selber? Und wo bist du vielleicht eine verkappte, hochbegabte, hochsensible oder tatsächlich eine, wie du es so schon gesagt hast, eine Gelöste, die es einfach eben schon lebt, um für dich mal zu schauen. Und jetzt nehme ich genau das auf, was du zum Schluss gesagt hast, Anne, nämlich wie authentisch bist du da mit dir selber und wie sehr verbiegst du dich vielleicht noch, weil das da draußen einfach nicht gewünscht wird. Und wenn dem so ist, wie lange willst du das für dich noch mitmachen? Und da möchte ich eigentlich genau da reingehen, worüber ich eigentlich mit dir so tief sprechen wollte, aber ich finde das immer so faszinierend, wo diese Interviews dann hinlaufen. Denn wir sprachen ja über erfolgreiche Frauen und die Frage, was kommt, wenn der Erfolg längst da ist, er mir aber leider nicht mehr die gewünschte Zufriedenheit bringt.
Genau. Genau das ist etwas, was ich häufig erlebt habe mit Klientinnen, die haben auch gute Business Coaches und arbeiten an sich möglichst hart und intensiv und schulen sich und ihre Fähigkeiten und Skills. Und dann haben sie das und haben Erfolg, haben eine tolle Position, haben ein ordentliches Einkommen, haben wenig Lebenszeit und Lebensqualität und merken, das kann so nicht gewesen sein. Und dann taucht dieses große Seelenfragezeichen auf, wo es wie von innen anklopft und sagt, hallo, ist das wirklich das, wie du gemeint bist? Ist das das, weswegen du so geworden bist, wie du geworden bist? Ich bin ja der Überzeugung, das Leben macht keine Fehler. Und wenn ein Mensch bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten hat, dann, weil er was damit machen soll. Und wenn du Teile, das ist wie ein Diamant, und wenn Facetten davon nicht gelebt werden und poliert und veredelt, dann fängt das Ding an, blind zu werden und wertlos. Wertlos. Was nützt dir der schönste Diamant, wenn er blind ist? Und ja, und da zu schauen, wie kann ich das Ganze wieder zum Strahlen bringen, glücklich sein, zufrieden sein, nicht dieses Dauerglück, sondern einfach so eine tiefe innere Zufriedenheit, die nachhaltig ist. Das ist das, was dann kommt nach dem vordergründigen Erfolg.
Das ist so faszinierend. Ich habe vorhin gerade im Podcast Vorgespräch mit einer Olympionikin geführt. Ich führe im Augenblick sehr viele Interviews mit Spitzen, Hochspitzen oder Hochleistungssportlerinnen. Und da ging es dann auch über die Frage, nämlich sich irgendwann einmal Fragen zu stellen, vorausgesetzt ich bin mutig genug, die wenigsten Menschen sich stellen. Und ich finde das so faszinierend, weil ich habe heute Morgen gerade einen Post gemacht zu der wahrscheinlich wichtigsten Frage überhaupt und kaum jemand reagiert darauf. Ich finde das so faszinierend, dass Menschen wirklich, und da bin ich sehr von überzeugt, Angst davor haben, sich solche Fragen zu stellen, weil es könnte ja sein, dass eine Antwort kommt, die überhaupt nicht mehr zum bisherigen Lebensbild passt. Und da bin ich gerade wieder bei dir, nämlich eben mit dieser Frage, und nu? Jetzt habe ich den gewünschten Erfolg im Business, im Sport oder wo auch immer. Aber trotzdem fehlt da was. Und ich mag die für mich wichtigste Frage im Leben sehr, sehr gerne hier auch dir stellen, liebe Zuhörer, nämlich, worum geht es wirklich, wirklich im Leben? Und ich glaube, wenn du da hinguckst, wenn du dir erlaubst, dir diese Frage zu stellen und dann wirklich mal eine ganze Zeit lang innezuhalten, um die Antwort für dich zu bekommen, die dich dann tatsächlich, wie du es gesagt hast, Anne, auch wieder von innen heraus zufriedenstellt. Und ja, es kann natürlich sein, dass du daraufhin, wenn du es wirklich ernst meinst, dein Leben radikal verändern musst. Das kann passieren. Was ist so, du hast es ja vorhin angesprochen, Anne, was ist so deine Erfahrung mit deinen Klientinnen dabei, wenn sie an diesen Punkt kommen?
Wenn die tiefe Sehnsucht kommt, ist die Antwort auf die Frage sehr schnell da. Das ist ja das Verrückte, ne? Weil in den allermeisten Fällen ist es Freiheit. Freiheit. Und nun frag mal, was heißt denn Freiheit für mich? Was heißt Freiheit für dich? Was heißt Freiheit für sie und für ihn? Ja, es gibt ja ganz persönliche Definitionen und die Freiheitsdefinition verändert sich ja auch im Laufe der Lebenszeit. Mit 30 hatte ich eine andere Definition als mit 50. Und da hinzuschauen, was bedeutet es und welche Form von Freiheit will ich jetzt im Moment leben? Und das dann mit Inhalt zu füllen. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, was wirklich, wirklich schwierig ist. Wahre Freiheit muss man aushalten können. Mhm. Da kann ich es ja nicht mehr auf irgendwen schieben. Wenn ich erkenne, dass ich in die echte radikale Selbstverantwortung gehe und mein Leben gestalte, dann habe ich ja niemanden mehr. Und dann mein Chef hat, mein Mann hat, meine Mama und mein Papa auch, die haben alle nicht und so. Nee, dann weiß ich, ich nehme das selber in die Hand. Ich bin Regisseur, ich kann das gestalten. Ich gucke, welche Gedanken habe ich, also welches Gedankengut, ist dieses schöne Wort, Gedankengut, befüllt mein Gehirn. Und bin ich ein Zweifler und ein Bedenkenträger und Jammerer oder bin ich ein Macher, Gestalter, Änderer? Ein großer Unterschied. Und alles liegt in meinem eigenen, ja, in meiner eigenen Verantwortung.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich diese Frage, die du gerade so nebenbei gestellt hast, aber die enorm wichtig ist, was bedeutet Freiheit für mich? Mhm. Weil fragt mal Menschen, ja, natürlich geht es mir um Freiheit, was denkst du denn? Aber was ist wirklich Freiheit für dich? Und da gibt es ja 100 Millionen verschiedene Definitionen für. Und das Wichtigste ist tatsächlich, mir selber die Frage zu beantworten und dann das Leben auch danach aufzubauen. Und da bin ich voll bei dir. Das kann auch anstrengend sein, obwohl viele glauben, wenn ich frei bin, wird das Leben leicht. Nee, es kann auch anstrengend sein. Es sei denn, ich bin bereit, die Konsequenzen auch daraus zu ziehen, dass sich wahrscheinlich mein Umfeld deutlich verändert, wenn ich meine ganz persönliche Freiheit leben möchte, dass ich mit meiner Freiheit auch Menschen, die ich sehr lieb habe, vielleicht vor den Kopf stoße. Bin ich bereit dafür?
Also nach meiner Erfahrung geschieht das regelmäßig. Eigentlich ist es ein Indiz dafür, dass du was richtig machst, wenn sich dein Leben drumherum echt verändert. Das ist, dann weißt du, aha, das, was nicht zu dir gepasst hat, fällt ab. Wenn Menschen in deiner Umgebung dann aber merken, Moment, ich will aber die Anna haben, die ich vorher schon gekannt hat, die war jederzeit benutzbar, die hat nämlich nie Nein gesagt. Die hat sich um alles gekümmert. Da konnte ich mich immer auf den Schoß setzen und sagen, ach, kannst du mal? Und wenn ich dann sage, nein, weil, ja, und dies auch nicht, aha, dann werden diese Menschen sagen, die ist aber blöd, arrogante Zicke. Und wenn mich jemand arrogant nennt, weil ich mich gesund abgrenze, dann ist das nur was, was über ihn was aussagt, aber nichts über mich. Und dann kriegst du langsam ein gesundes Umfeld. Dann sind die, weißt du, diese Energievampire nicht mehr in deinem Leben, die an dir saugen. Ja, und du wirst Menschen, dadurch entsteht ja auch was Neues, das ist ja das Geniale. Entsteht Platz und Raum für Menschen und Ereignisse und Situationen, die passen, weil du nicht mehr beschäftigt bist mit dem Energievampir, der dir Zeit und Energie raubt und du dann nicht mehr kannst und keine Kraft mehr hast. Und das ist das Schöne, zu erkennen, dass wenn du deine eigene Freiheit in die Hand nimmst, passiert unfassbar viel Neues, was du in der Regel überhaupt nicht abschätzen kannst. Und meine Erfahrung ist, ich mache eine Tür zu und drei gehen auf, mindestens.
Ich glaube, den Mut müssen wir tatsächlich haben, diese Türen, diese liebgewonnenen Türen, die natürlich auch ganz viel mit meiner eigenen Komfortzone zu tun haben, tatsächlich zuzumachen. Und ich glaube, das weiß jeder, das weißt auch du, liebe Zuhörerin, wenn du das einmal gemacht hast, dann gehen Türen auf, von denen du nicht mal geträumt hast, dass es solche Türen überhaupt geben mag.
Ja.
Ich will da so schön gerade in die nächste Frage reingehen, weil die passt so gut dazu. Was passiert, wenn ich mir erlaube, hinter die Kulissen des eigenen Selbst zu schauen?
Leichtigkeit, diese Leichtigkeit, die dir klar macht, dass du nicht, dass es darf leicht sein im Leben. Und wir müssen uns nicht so tierisch anstrengen, Blut, Schweiß und Tränen, ja, so, ja, nur dann ist es was wert. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Das ist unsere Konditionierung, weil wir jetzt in unserem Kulturkreis so groß geworden sind. Aber erzähl das mal Menschen von vor 400 Jahren, da gab es andere Werte. Erzähl das mal Menschen, die noch ärmlicher leben als wir. Was ist das Wesentliche? Was brauche ich denn wirklich zum Leben? Was brauche ich wirklich zum Leben? Das ist eine Sache, die, wenn man da mal wirklich genau hinschaut, ne, dann wirst du merken, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und Immobilien machen immobil, Geld will verwaltet werden, macht auch unfrei. Und also, was brauche ich wirklich? Diese Frage, die ist für manche revolutionär. Ne? Was kommt denn dann an Antworten raus? Was brauche ich wirklich? Ne, das ist so wie, warum bist du wirklich so, wie du bist? Und was will dir das sagen? Dieses wirklich hat für mich sehr viel mit Wirksamkeit zu tun. Und diese Wirksamkeit, das ist das, wo ne, du an deinen Ergebnissen in deinem Leben, deinem Umfeld, kannst du sehen, was du vorher getan hast. Das sind ja nur Ergebnisse von dem, was du vorher an Handlungen hattest. So, wenn also irgendwas nicht stimmt, egal was, mein Partner ist doof, mein Job ist doof, meine Wohnung ist doof, dann weil du vorher eine Entscheidung getroffen hast, die nicht zu dir gepasst hat. Und diese Ergebnisse des Lebens, ich meine, du musst nur eins machen, dich umschauen und hinfühlen, wirklich nur hinfühlen. Die zeigen dir dann schon, wo auch das Entwicklungspotenzial ist, wo du sagst, okay, das passt nicht, dann wollen wir doch mal gucken, was passt denn mehr. Und dann fängt man an zu spielen. Wenn man das spielerisch machen kann, ist das der beste Weg. Ausprobieren, mal über die Stränge schlagen so ein bisschen. Mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich Nein sage? Was passiert, wenn ich anfange, Premieren zu sammeln? Das habe ich immer eine Zeit lang gemacht. Also Dinge zu tun, die ich noch nie getan habe, Sachen zu essen, die ich noch nie gegessen habe, wohin zu gehen, wo ich noch nie war. So, also wirklich Innovation in mein Leben zu holen, um zu gucken, was passiert denn dann? Das ist super spannend und mit spielerischer Neugier macht es richtig Spaß.
Und auch das hat ja dann letztendlich wieder mit Freiheit zu tun. Freiheit heißt ja einfach Dinge zu tun, die ich vorher, wie du so schön sagst, die ich vorher noch nie gegessen, getrunken, gemacht oder wie auch immer habe. Oder du hattest mir auch noch zwei Fragen mitgebracht. Was ist denn das, was ich noch nie gedacht habe? Weil wir haben ja auch, ne, wir reden eben so viel über das Thema Geist, aber was ist das, wenn ich über mein Denken hinaus denke? Was passiert denn dann? Oder was ist das, was ich noch nie für möglich gehalten habe, dass es überhaupt machbar ist? Dann komme ich in eine Freiheit, die so frei ist, wie sie freier wahrscheinlich gar nicht sein kann.
Und der erste Schritt dazu ist, die eigenen Gedanken nicht zu glauben. Weil wir denken ja entsetzlich viele Gedanken, die ja eigentlich nicht anders sind als das, was wir letztes Jahr gedacht haben. Oder letzten Monat, letzte Woche, gestern. Ja. Die innovativen neuen Gedanken, die entstehen ja, wenn du Raum lässt, Space, in die Stille gehst. Nicht umsonst ist Meditation so hilfreich. Weil wenn der Geist zur Ruhe kommt, entsteht auch die Kapazität für was Neues.
Absolut.
Und in diesem Neuen kommen neue Gedanken, Ideen. Das ist Kreativität. Ich kenne keinen kreativen Menschen, der die ganze Zeit ackert wie ein Blöder. Keinen. Wirklich nicht. Die gehen, die meditieren am Morgen, machen Yoga, gehen mit ihrem Hund spazieren, klettern die Berge hoch und was weiß ich nicht alles. Ja, weil da ist der Ausgleich da. Ohne Ausgleich wird es schwierig.
Absolut. Kreativität kann ja nur durch einen freien Geist entstehen. Ansonsten, ja, wie du so schön gesagt hast, wird das Gleiche rauskommen, was sowieso bisher mal rausgekommen ist. Und von den 60.000, das ist ja das, was die Wissenschaft auch sagt, ne, von den 60.000 Gedanken in etwa, die wir pro Tag denken, denken wir mindestens 95% jeden Tag wieder. Kein Wunder, dass wir morgens aufwachen und das Murmeltier täglich grüßen lassen, ist ja klar.
Ja, genau. Und dann zu überlegen, was ist denn revolutionär neu an Gedankengut in meinem Kopf? Möchte ich einladen? Also das heißt ja auch, heute heißt es Mindset verändern, Glaubenssätze verändern. Und das, was ich bisher über mich geglaubt habe, mal in Frage zu stellen. Auch was ich bisher geglaubt habe, wie etwas zu sein hat, wie etwas zu funktionieren hat, wie was aussehen muss, in Frage stellen. Heißt ja noch lange nicht alles über den Haufen schmeißen, aber überprüfen erstmal. Da geht es ja mit los. Und dann mutig, so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig zu gucken, was will ich denn? Was will ich denken? Was will ich fühlen? Was will ich erleben? Was will ich wahrnehmen? Und daraus ergibt sich wahnsinnig viel Schönheit und Ästhetik.
Oh ja, und ganz viel Abenteuer.
Ja.
Und ich finde das so spannend, weil eigentlich sind ja solche Dinge, ich meine, wir leben in so unsicheren Zeiten, wie sie noch nie vorher sein konnten, aber gerade diese Dinge, die mir dann eben auch Freude bereiten, so unsicher vielleicht, ne, gerade Abenteuer, so unsicher es vielleicht in erster Hinsicht sein mag, aber wenn wir es voller Freude machen, dann kriegen wir ja immer mehr Sicherheit da drin. Und das ist wieder dieses Paradoxon. Ich komme aus einer eigentlichen Unsicherheit in eine gefühlte Sicherheit.
In die Selbstsicherheit.
Ja.
Das ist ja, es ist so verrückt, ja. Solange ich die Sicherheit im Außen suche, finde ich sie niemals. Wenn das einzig Sichere ist die Unsicherheit. Das Einzige, was garantiert immer ist, ist die Wandlung, Veränderung. Das ist die Konstante im Leben bis zum Ende. So. Und die, wenn ich die aufhöre, im Außen zu suchen, also wenn mein Partner mich nicht so zurückliebt, wie ich ihn liebe, das ist ja auch so, ne, so ein Tauschgeschäft bei vielen Menschen, dann entsteht Unsicherheit. Wenn ich einfach sage, der hat eine andere Art, seine Liebe auszudrücken. Eine andere Kommunikationsform und zu schauen, ist darin auch Liebe, ist darin auch etwas, wo ich denke, ah ja, stimmt, ja, meine Erwartungen überprüfen. Und dann erkenne ich häufig, dass die Dinge auch ganz anders sein könnten. Und das sind die ersten Tore in die Freiheit, dieses Neudenken, Neufühlen, Neuwahrnehmen.
Absolut. Jetzt haben wir ja zu Beginn davon gesprochen, ich hatte sie, glaube ich, irgendwie psychosoziale Ausbildung genannt, aber jetzt ist es ja die Hoch-X-Coaching-Ausbildung. Magst du uns zum Schluss darüber noch ein bisschen erzählen?
Mhm. Ja, ich glaube, durch das Gespräch ist schon klar geworden, dass die Dinge für Menschen, die Hoch-X sind, die Hochbegabten, Hochsensiblen, ja, aus Faulheit haben wir den Begriff erfunden. Wir wollten das nicht mehr aufzählen, also Hoch-X-Menschen. Wenn die anders ticken, brauchen sie auch, wenn sie einen Berater brauchen, anders tickende Berater. Ein normalbegabter, normalsensibler Coach oder Therapeut, der erfasst es einfach gar nicht, was in diesem Leben los ist. Und deswegen habe ich gedacht, als ich gemerkt habe, es ist ein hoher, extrem hoher Bedarf an Kompetenz in diesem Bereich erforderlich und es braucht wirklich noch viel mehr Coaches, die Menschen dann begleiten, habe ich gesagt vor 14 Jahren, ich mache die Ausbildung dazu und gebe mein Wissen 1:1 weiter, was ich mit diesen Menschen erfahren habe, mit meinen Klienten erfahren habe. Und diese Coaches sind einerseits selbst betroffen, ist die Grundvoraussetzung, sonst funktioniert das nicht, und möchten gerne mit diesen Menschen arbeiten, weil so ja befriedigend, glücksbringend, ja, ist einfach toll. Du kriegst nie das Gefühl, es wird dir langweilig, weil jeder Mensch ist spannend und interessant und ja, das ist das, was wir in der Ausbildung machen.
Okay. Wann beginnt die nächste Ausbildung?
21. Januar ist der Startschuss.
Ah, okay, also gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Also, wenn du Interesse hast, melde dich bei der Anne. Natürlich bringen wir all die Links auch in die Shownotes rein, sodass du direkt draufklicken kannst. Gehen wir direkt, wenn wir schon bei den Links sind, wo findet man dich am ehesten, Anne?
Also einfach meinen Namen eingehen, Anne Heinze. Internet ist voll davon. Hochx.com ist die Website. Kann man sich gut merken. Hochx.com ist schön kurz. Und wer mich finden will, findet mich garantiert.
Ganz sicher. Ganz wichtig noch, Hochx ist hoch IX, also nicht nur hoch und X. Ansonsten findet man nämlich nicht. Das hatte ich nämlich auch, das Thema. Meine letzte Frage für dich, liebe Anne. In einem Satz, welche Botschaft hast du ganz persönlich für die Frauen da draußen?
Wenn du Hunger hast, gehst du an den Kühlschrank und isst. Und wenn deine Seele Hunger hat, geh auch ins Leben, das ist der Kühlschrank, und mach deine Seele satt. Und jede Form von, da muss noch mehr kommen, ist für dich ein Aufruf, nach dem zu suchen, was dich wirklich sättigt, nährt, im Sinne von nähren, seelisch nähren. Und wenn du das willst, findest du es, das weiß ich einfach.
Wow, danke schön. Sehr passender Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Schön, dass du heute hier gewesen bist, dass wir hier so ein Deep Dive mal in die Welt von Hochsensibilität machen durften und aber natürlich auch der Frage nachgehen, worum es denn wirklich geht. Ich danke dir, dass du heute hier gewesen bist, dass du ja deine Expertise hier reingebracht hast. Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du dir diese halbe Stunde wieder genommen hast. Ich bin mir sicher, da war eine Menge Gold für dich heute drin. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es nicht nur hörst, sondern dass du wirklich mal in die Stille gehst und dir diese vielen Fragen, die heute mit dabei gewesen sind, tatsächlich einmal stellst und dir erlaubst, dass eine Antwort aus der Tiefe hochkommt. Ansonsten wünsche ich dir wie immer ein ganz wundervolles Wochenende. Nächste Woche geht es in ein weiteres Interview. Ich freue mich, wenn du diese Folge likest, wenn du den Podcast abonnierst bei Spotify. Ich weiß gar nicht, ob es bei Apple auch zu abonnieren gibt, aber wenn du ihm Feedback gibst, wenn du Testimonial gibst, wie immer freue ich mich da sehr und empfehle ihm weiter, damit noch viele, viele andere Frauen auch von diesen wundervollen Frauen, wie zum Beispiel der Anne heute, auch profitieren können. Nochmal danke, Anne, schön, dass du da warst und euch ein ganz wundervolles Wochenende.
Dankeschön.
In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.